Ich war nach einer Zeit als Lektor im Gustav Kiepenheuer Verlag in Leipzig, Lektor für die deutschsprachigen Gegenwartsliteraturen beim Reclam Verlag in Leipzig. Das war schon was Besonderes. Es gab also ein Gesamtlektorat für die deutschsprachige Literatur, kein Lektorat DDR-Literatur. Das war meine Aufgabe und da habe ich eine ganze Reihe von doch bekannten Autoren betreut.
Und wie würden Sie sagen, in der Rückschau über 25 Jahre nach dem Ende der DDR, was waren die Besonderheiten dieses Literaturbetriebes in dem Land DDR?
Eine entscheidende Besonderheit war, der Literaturbetrieb wurde nicht von Marktgesetzen beherrscht, sondern zunächst stand natürlich das ideologische Diktum der Partei und Staatsführung im Vordergrund. Es konnte zum Beispiel in der DDR kein Buch erscheinen, ohne eine Druckgenehmigungsnummer zu bekommen des Kulturministeriums. Das heißt also, es gab gerade in der Belletristik kein Buch, das nicht durch Außengutachten bereits dem Verlag positiv empfohlen wurde. Sonst konnte es nicht gedruckt werden. Vom Inhalt her war die für mich auch damals schon wesentliche Literatur natürlich gesellschaftskritisch. Mit unterschiedlichen Nuancen, ganz klar. Von einem Autor wie Volker Braun, der natürlich den Sozialismus wollte in der DDR, bis hin zu systemkritischen Autoren, die das nicht wollten. Aber im Vordergrund, glaube ich, stand wirklich eine starke Identifikation mit den Lesern. Es war wirklich ein Leseland. Zugleich war es natürlich auch ein Irrenhaus. Aber die wichtigsten Autoren, ich sagte schon, Volker Braun, Christa Wolf und viele andere, waren Autoren, die eine große Leserschaft hatten und die besonders kritisch waren.
Wenn Sie sagen, es ging darum, leserfreundlich zu sein oder einen besonderen Blick auf die Leserinnen und Leser zu haben, was waren denn da Ihre Kriterien? Welche Autorinnen und Autoren haben Sie deshalb favorisiert?
Da war der Reclam Verlag etwas Besonderes. Im Reclam Verlag erschienen in der Regel Querschnittsbände durch ein Gesamtwerk des Autors. Das heißt also, Debüts gab es bei Reclam fast gar nicht. Ausnahmen waren Wolfgang Hilbig, der mit einem Prosaband Stimme, Stimme erscheinen konnte. Ansonsten sind vor allem Anthologien erschienen zu verschiedenen Themen. Ich nenne die Anthologie jetzt Geschichten aus dem Alltag, Hörspiele aus der DDR und dann Sammelbände, meist schmale Sammelbände von Hans Cibulka, Thomas Brasch zum Ende der DDR, Sarah Kirsch, Rainer Kunze und ähnlichem.
Nun war ja der Reclam Verlag, den Sie erwähnt haben, ein Verlag, der mit der deutschen Teilung ebenfalls geteilt wurde. Also es gab einen Reclam Verlag im Westen und den, von dem Sie sprachen, in Leipzig im Osten. Wie wirkte sich denn das auf das Arbeiten des Verlages aus?
Während der DDR-Zeit faktisch überhaupt nicht. Das änderte sich natürlich mit der Wiedervereinigung. Reclam in Ditzingen bei Stuttgart hat natürlich den Anspruch gehabt, Reclam Leipzig zu übernehmen. Das ist auch innerhalb weniger Monate passiert. Das heißt, die Treuhandanstalt in Berlin hat dafür gesorgt, dass Reclam Leipzig ganz schnell von Stuttgart übernommen wurde, von dem Mutterverlag. Und Reclam Leipzig hat dann unter westdeutscher Ägide noch 4 Jahre existiert. Man hat dann zum Teil Unterhaltungsliteratur gedruckt. Das Programm war zunehmend verflacht. Und der Letzte hat das Licht ausgemacht, Birgit Peter, die heute die Chefin des Literaturhauses in Leipzig ist. Also der Verlag wurde geschlossen, Mitte der 90er Jahre.
Wenn es dann im Reclam Verlag keine Kontakte zum Westpendant des Verlages gab, wie sah das denn zwischen den Literatinnen und Literaten aus? Welche Kontakte gab es da zwischen Ost und West? Wie haben sich die Literaturen auf beiden Seiten der Mauer vielleicht auch gegenseitig beeinflusst?
Es gab ganz intensive Kontakte natürlich zwischen einzelnen Autoren, aber auch zwischen Gruppierungen in Ost und West, vor allem natürlich zwischen Ost und West Berlin. Das begann bereits unmittelbar nach dem Bau der Mauer. Da gab es Autoren, ich nenne nur Johannes Bobrowski in Ost-Berlin, Günter Bruno Fuchs in West-Berlin. Der Austausch, die gegenseitigen Besuche waren ganz intensiv. Also man hat sich durchaus vorgelesen aus eigenen Werken, man hat sich kritisiert. Der Austausch insbesondere zwischen West- und Ost-Berlin war doll.
Und wir haben hier auf dem Tisch ein Band liegen, das Erscheinen eines jeden in der Menge. Vielleicht können Sie ein bisschen genauer erzählen, was es mit diesem Buch auf sich hat.
Ja, ich hatte die Idee, Anfang der 80er Jahre eine Anthologie bundesdeutscher Lyrik der 70er Jahre zu machen. Die bundesdeutsche Lyrik damals war geprägt durch Diskussionen um die neue Subjektivität, um auch das war immer wieder dabei. Die neue Innerlichkeit. Und Hubert Witt, der damalige Lektor bei Reclam, hat mich dann gebeten, eine Anthologie zu bauen mit Autoren aus der Bundesrepublik.
Was waren denn bei diesem Band dann explizit Ihre Kriterien? Was waren Ihnen für Aspekte wichtig beim Zusammenstellen dieser Anthologie?
Diese Anthologie ist natürlich durchaus auch von der Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel im Kulturministerium beobachtet worden. Das heißt, zum Beispiel gab es einen Deal. Zum ersten Mal nach dem Bau der Mauer konnten überhaupt Texte, in diesem Fall Gedichte, von Günter Grass in die Anthologie aufgenommen werden. Dafür war es dann aber nötig, DKP-orientierte Autoren wie Peter Schütt und andere, die sonst kein Mensch kannte, verstärkt aufzunehmen. Das heißt also, wir bekommen dreimal Günter Grass und dafür kommt fünfmal Peter Schütt in die Sammlung. Das gehörte zum Alltag.
Ein Autor, der dazugehört zu den Lyrikern, die Sie verlegt haben, ist Ernst Jandl. Wir hören einmal rein in eines seiner Gedichte.
Ottos Mops. Ottos Mops trotzt. Otto, fort Mops, fort. Ottos Mops hopst fort. Otto, so, so. Otto holt Koks. Otto holt Obst. Otto horcht. Otto. Mops. Mops. Otto hofft. Ottos Mops klopft. Otto. Komm, Mops, komm. Ottos Mops kommt. Ottos Mops kotzt. Otto. Oh Gott.
Soweit Ernst Jandl, ein Lyriker aus Österreich. Wie stehen Sie denn zu Ernst Jandl?
Ja, ich bin natürlich seit vielen Jahrzehnten ein Jandl-Fan. Ich habe von Ernst Jandl ein kleines Bändchen im Kinderbuchverlag herausgegeben, im Delikatessenladen. Dann habe ich eine größere Sammlung herausgegeben im Reclam-Verlag mit schönen Illustrationen von Thomas Ranft aus Chemnitz, der beschriftete Sessel. Ich habe Jandl kennengelernt in Österreich, denn ich konnte im Sommer 1989 zum ersten Mal in meinem Leben eine Dienstreise machen nach Wien. Da habe ich ihn kennengelernt, dann waren wir zusammen bei Lesungen im Theater im Palast. Da hat Ernst Jandl schon davor vor tausenden Zuhörern gelesen und natürlich ein begeistertes Publikum gefunden. Für mich ist er ein Sprachkünstler erster Güte, ein Verunsicherer, aber auch jemand, der unglaublichen Humor hatte.
Wenn wir, wie es schon zu Wort kam, über Einschränkungen von Publikationen durch politische Institutionen in der DDR sprechen, vielleicht auch einen Blick auf die andere Seite, also auf Freiräume, die heute vielleicht nicht mehr existieren. Wo sehen Sie die beim Publizieren in der DDR?
Ja, es gab natürlich den, wenn wir es so nennen wollen, Freiraum, wenn denn ein Manuskript genehmigt war, zu relativ hohen Auflagen zu kommen. Die Bücher waren in der Regel relativ preiswert. Bei Reclam kostete ein Taschenbuch 1,50 Mark bis 3 Mark, DDR-Mark. Das war natürlich erstmal eine gute äußere Bedingung. Dazu kam natürlich, dass das Kulturministerium auch junge Autoren gefördert hat, durch finanzielle Möglichkeiten. Es gab Stipendien ohne Ende und es gab natürlich Möglichkeiten, dort etwas zu machen. Es gab wichtige Zeitschriften, die Neue Deutsche Literatur, eine Monatszeitschrift, die Monatszeitschrift für einige Jahre zumindest, dann wurde es schwierig. Die hieß Temperamente, erschien im Verlag Neues Leben, vor allem für junge Literatur. Also es wurde schon, sofern man bestimmte Tabus nicht berührte, sehr viel getan.
Und damit nochmal ein Blick auf die Gedichtanthologie westlicher Lyrik, die Sie verlegt haben. Wie wurden denn diese westlichen Autorinnen und Autoren aufgenommen, sowohl von offizieller Seite als auch in der breiten Leserschaft, wenn man das so sagen kann?
Ja, das war natürlich sozusagen eine getrennte Wahrnehmung. Von offizieller Seite gab es aber doch, muss ich sagen, ein positives Echo. Zu der Anthologie erschien zum Beispiel eine Besprechung im Neuen Deutschland. hatte ich nicht vermutet. Es gab also recht viele Rezensionen und das Buch hatte eine Auflage von ungefähr 20.000 Exemplaren, die waren innerhalb weniger Tage verkauft. Das Echo war positiv insgesamt. Es war natürlich auch ein Spektrum in der Anthologie, das von Altmeistern wie Heiner Kippert und anderen bis hin zu damals jungen Autoren wie Ursula Krechel und Karin Kivus reichte. Viele Autoren, die in der Anthologie vertreten sind, gab es vorher nicht in der DDR. Und es wurde schon Aufmerksamkeit geweckt.
Aufmerksamkeit, die was für Reaktionen auslöste?
Positive, ich habe keine jetzt entweder repressiven Reaktionen von Seiten der staatlichen Macht erlebt, noch irgendwelche, das gab es natürlich immer mal, Leser, die sich entrüstet hätten. Es war, glaube ich, doch der Versuch, ein Bild der Gedichtlandschaft in den 70er Jahren zu zeigen, zum Teil auch mit Originaltexten. Es sind eben nicht nur Gedichte abgedruckt, sondern am Anfang steht immer sowas wie ein Statement des jeweiligen Autors, in dem er sagt, warum er bestimmte Gedichte schreibt oder nicht schreibt. Zum Beispiel ist ein Originaltext in der Anthologie von Hans Magnus Enzensberger, der dann sagt, lieber Herr Pankow, Statement, das klingt nach dem Mediendeutsch bei uns im Westen. Ich sage Ihnen mal, warum ich Gedichte schreibe, aber werde das nicht Statement nennen. Darf ich zum Abschluss ein ganz kurzes Gedicht vorlesen, das mir sehr am Herzen liegt? Es ist ein politisches Gedicht und es heißt Paris, 1. Mai 1977. Sich an den Händen fassen, die Augen zumachen und losrennen. Daran, dass euch dieser Wunsch überfällt, erkennt ihr die Ankunft der Liebe. Dann dürft ihr nicht zögern, fasst euch an den Händen, macht die Augen zu, rennt los.